Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Na, wo treibst dich rum?
Du, ich bin im schönen Haarlem in Holland. Und du?
Ich bin zu Hause, ganz langweilig. Aber Haarlem klingt erstmal spektakulärer als es ist an der holländischen Nordseeküste. Erster Gedanke sind natürlich die Harlem Globetrotters, aber ich glaube, die kommen von woanders her, oder?
Geil. Sprechen wir über die Harlem Globetrotters heute in der Folge oder was haben wir mitgebracht?
Wir sprechen nicht über die Harlem Globetrotters und wir sprechen auch heute das erste Mal nicht so fokussiert auch über die Bundesliga, außer natürlich das, was so um und bei geschieht. Aber wir sprechen über Relegation. Ja, streng genommen ist es ja auch die Bundesliga, ne? Relegation-Hinspiele, die haben wir schon gesehen. Die Rückspiele, die gehen heute zum Teil los. Aber ansonsten haben wir noch so ein bisschen was hier, ein bisschen da, DFB-Pokal. Wir haben die Euroleague hier und da gibt es eine neue Trainerentscheidung oder Verantwortliche. Ja, der Fußballzirkus, der macht natürlich auch keinen Halt nach dem 34. Spieltag. Und wir haben noch, was wäre, wenn Fußballgott auf Leihbasis? Und damit würde ich sagen, können wir in Folge 31 reinstarten, oder?
Machen wir so, ab der Fisch.
Abfahrt. So, Harlem Globetrotters, ja, hast du die schon mal live angeguckt? Ich wollte die immer noch mal sehen. Das ist sowas, das ist eigentlich fast schon wie so ein Kindheitstraum von mir. Und die spielen aber gefühlt jedes Jahr in Hamburg. Und dann denke ich mir jedes Mal wieder, ah ja, nee, guck's ja nächstes Jahr an, weil die Tickets halt einfach unfassbar teuer sind. Und ich glaube, der Effekt, ich gucke mir das einfach mal im Fernsehen an. Ich glaube, es würde mich genauso sehr begeistern, wie einfach vor Ort zu sein. Wie stehst du zu dem Harlem Globetrotters? Jetzt reden wir doch drüber.
Jetzt reden wir natürlich drüber, ich habe es schon befürchtet. Aber jetzt, also du hast mir jetzt die Info auf den Tisch gelegt, die hatte ich so nicht. Die sind immer zu Besuch in Hamburg oder spielen da was? Sind das dann Freundschaftsspiele oder ist das Promo oder was?
Ja.
Okay.
Das ist ja schon einfach Fokus rein auf Entertainment. Das heißt, die machen mehr oder weniger eine Welttour
Ah.
überall, wo die Leute sich für Basketball interessieren. Und dann ist es halt so ein Showabend, wo die ihre Tricks zeigen. Dann ist es irgendwie auch ein Spiel, wo der Fokus aber schon ganz klar auf Entertainment ist. Also die können natürlich auch alle gut Basketball spielen, aber müssen natürlich auch schon die Show und ihre Tricks mit einbauen. Also ich lehne mich vielleicht auch weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die kommen jedes Jahr, aber die kommen sehr, sehr regelmäßig auch nach Hamburg.
Ja, krass, ich dachte, das wäre irgendwie auf die USA beschränkt mit ihrer Tour. Aber macht ja Sinn, dass die auch international touren mittlerweile, weil die einfach, also die kennt man ja einfach. Es gab sogar mal, boah, ich bin so schlecht bei Basketball, aber es gab, glaube ich, sogar schon mal so eine Geschichte vor ein paar Jahren, dass jemand von den Harlem Globetrotters in die Basketball-Bundesliga gewechselt ist zu einer Profimannschaft.
Ach krass,
Oder
das habe ich
andersrum?
gar nicht auf dem Schirm, aber
Oder
ja, die
vielleicht war es auch
deutsche
andersrum,
Bundesliga.
keine Ahnung.
Ich kann gar nicht sagen, was wahrscheinlicher wäre, aber wir sind ja hier auch kein Basketball-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast. Und deswegen sind wir schon mitten in der Fußballwoche, die wir diese Woche einmal mit ein bisschen Basketball einläuten. Und ich weiß gar nicht, über welches Pokalfinale wir als erstes sprechen wollen. Ich würde sagen, die Euroleague, weil das ist chronologisch. Wir können schon mal spoilern, es gibt keinen Trippelsieger dieses Jahr. Hast du dir das Euroleague-Finale reingezogen und hast du danach auch den Song von Roxette, She's Got the Look, beziehungsweise He's Got the Look, Man, auch angehört, weil den hatte ich danach auf jeden Fall im Ohr nach dem Finale.
Ja, also ich habe es mir angeguckt, den Song hatte ich nicht im Ohr, aber ja, wo sollen wir da anfangen? Also du hast es gesagt, es gibt keinen Triple für Bayer Leverkusen diese Saison. Atalanta Bergamo gewinnt das Finale in Dublin völlig verdient. Also das muss man wirklich sagen.
Unfassbar verdient.
Unfassbar verdient mit 3:0. Nochmal für alle, die uns regelmäßig hören und somit die Bundesliga verfolgen. Atalanta Bergamo gewinnt gegen Bayer Leverkusen 3:0. Also das muss man ja jetzt nach 1 Million ungeschlagenen Spiele von Leverkusen in aller Deutlichkeit so zwei oder dreimal laut aussprechen, damit man es glaubt oder nicht.
Auf jeden Fall. Das muss aber auch sagen, es war. Wie du, also es war wirklich, es war komplett verdient und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so verdient gewinnen. Ich hatte schon gedacht, das könnte eine schwere Nummer werden, weil Atalanta auch echt ein paar starke Gegner rausgekegelt hat und die dieses Jahr einfach unfassbar gut in Form sind, gerade auf internationalem Parkett. In der Liga sind die jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht in die Champions League gekommen. Das ist ja so ein Überraschungsteam mit Bologna und Co. Ich verifiziere das aber nochmal, bevor ich mich hier um den Kragen rede. Ah doch, tatsächlich, souverän, ganz souverän Vierter geworden und in die Champions League eingestiegen. Natürlich jetzt auch noch der Pokalsieg, der Europapokalsieg, mit dem sie ja eh für die Champions League qualifiziert werden. Aber auch über die Liga haben sie sich qualifiziert. Und das hätte ich nicht kommen sehen, dass es so deutlich wird. Die sind ja bekannt dafür, wirklich über das komplette Feld 1-gegen-1 zu spielen. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch das Glück von Atalanta gewesen, dass sie, ohne dass sie es wussten, dass sie am Ende des Jahres ein Finale gegen Bayer Leverkusen spielen, dass die schon vorher die Taktik, die vermutlich am effektivsten ist gegen den Fußball, den Leverkusen spielt, dass sie den halt einfach schon die ganze Saison spielen und dementsprechend nichts umstellen mussten, sondern einfach immer Vollgas, immer Vollattacke auf jeden einzelnen Spieler. Und das hat auf jeden Fall gefruchtet, weil ja, die hatten das Spiel einfach komplett im Griff.
Absolut, absolut. Und du hast natürlich den Mann des Spiels auch schon namentlich erwähnt. Das hat ja schon irgendwie ein, zwei Facetten, diese Geschichte, Lookman oder Lookman. Der hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, einiges an Glückwünschen natürlich bekommen aus allen Ecken der Welt. Einer ist mir bei Social Media besonders aufgefallen, und zwar von seinem ersten Verein, und zwar ist das Charlton Athletic, und die haben, also aus England, und die haben irgendwie einen Post gemacht, kurz nachdem er das Ding da geholt hat, beziehungsweise die haben schon alle drei Tore von ihm gepostet und dann schlussendlich auch ein Bild mit der Trophäe und gesagt, dass er einfach ein History Maker ist und sie super stolz auf ihn sind. Die Kommentare sind auch herrlich. The Charlton Lab never sleeps. Also da feiert sich ein ursprünglicher, sein erster Verein ganz extrem dafür ab, dass sie jetzt einen Euroleague-Gewinner produziert, hervorgebracht haben. Das fand ich herrlich. Und natürlich gab es auch das ein oder andere sarkastische Augenzwinkern in Richtung Leverkusen, weil dem Vernehmen nach die Leverkusener sich überlegt hatten, ob sie diesen Spieler nicht eben verpflichten wollen.
Und im Sommer.
Genau, im Sommer. Und zum Schluss gekommen sind, dass das noch nicht so ganz an dem Niveau kratzt, das sie eigentlich bräuchten, für das sie sich ja jetzt dann, oder auf dem sie sich jetzt auch selber sehen. Das war natürlich dann eine krasse Ohrfeige.
Ja, und ein anderer Bundesligist freut sich wahrscheinlich auch darüber, sozusagen über Bande einen Konkurrenten einen Streich gespielt zu haben, weil Leipzig, der gehörte ja bis 2022 noch zu Leipzig, auch wenn er für die wenig Spiele gemacht hat, weil er ständig verliehen war. Aber ja, der hatte schon eine Station in der Bundesliga und hatte da auch immer so Phasen, so über so zwei, drei Spiele, wo man schon gesehen hat, okay, das ist einfach ein richtig krasser Kicker, aber der hat es halt irgendwie nicht konstant hinbekommen, was auch so ein bisschen seine Karriere bisher prägt. In der Spitze ist er wahrscheinlich sehr, sehr gut, aber eben in der Breite an Leistung noch nicht. Marktwert von 1,5 bis auf 20 Millionen hoch und jetzt aber irgendwie auch wieder runter auf 10 Millionen. Und für knapp 10 Millionen, 9,3 hat Bergamo ihn dann auch vor zwei Jahren geholt. Das heißt, es war jetzt nicht abzusehen, dass der in den nächsten ein, zwei Jahren nach Verpflichtung mal einen Hattrick in einem Europapokalfinale macht, weil das haben jetzt bisher auch noch nicht so viele Menschen geschafft. Aber ja, krasse Leistungsexplosion, also auf dem Peak. Kann der Ademola da richtig was zeigen, und das musste Leverkusen ein bisschen spüren, und auch, es waren ja auch jetzt keine einfachen Tore, ne? Gerade den zweiten nach einem unglücklichen Ballverlust, Torwart von Leverkusen spielt ihn ins Mittelfeld mit einem Chipball, direkt Ballverlust, der rollt und kullert zu Lookman, der eigentlich noch mehr oder weniger direkt am 16er im Angriff ist, bisschen dahinter. Eine unfassbar schöne Bewegung einfach an einem Leverkusener vorbei und dann mit richtig Druck unten rechts ins Ecke schlenzt. Ja, schöne Bude, also guter Kicker. Bin gespannt, wie es weitergeht. Der hat ja auch jetzt echt, der ist ja 26, wird jetzt 27 im Oktober, hat aber schon irgendwie 6-7 Profistationen gehabt, inklusive der ganzen Laien. Vielleicht hat er in Bergamo da jetzt den Verein gefunden, wo er das auch mal über einen längeren Zeitraum zeigen kann. Das freut mich dann immer zu sehen, wenn so ein Talent irgendwie auch mal mit konstant punktet, weil ja viele gute Kicker gibt es gerade in den Sphären, Euroleague, Champions League, da hast du sehr viele gute Kicker dabei, aber die Kunst ist es dann ja, wie so oft, das nicht nur in einem Spiel zu zeigen, sondern vielleicht auch mal über eine ganze Saison, und das ist ja, würde ich sagen, ja, dieses Jahr 17 Scorerpunkte in 30 Spielen, ich wollte gerade sagen, ist halt noch so ein bisschen schuldig, aber man könnte ja was fast dann eigentlich von seiner Durchbruchssaison dieses Jahr sprechen, mal gucken, wie es weitergeht.
Ja. Du sagst einen Satz, der eigentlich perfekt auf dieses Spiel umgemünzt werden kann, in den wichtigen Spielen abliefern, sinngemäß hast du ja gerade gesagt. Und wenn man sich das mal anguckt, was Leverkusen da abgeliefert hat, also rein auf Basis der Zahlen, dann würde man gar nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass sie so völlig verdient verloren haben. Sie haben 50% der Zweikämpfe gewonnen, aber sie haben die wichtigen Zweikämpfe alle verloren. Und auch das 2-0, was du eben ansprachst, war genauso eine Situation, wo vorher der Fehler provoziert wird, die Italiener aber dranbleiben, Bergamo diese wichtigen Zweikämpfe gewinnt und dann es super, super gut gemacht hat, schnell den Weg in die Tiefe zu finden und in die gefährlichen Zonen zu kommen. Und das, obwohl man jetzt in Spiel 51 beziehungsweise nach 51 Spielen ja ganz klar, und das ist ja der erste Teil deines Satzes eben, sagen muss, dass sie über einen eklatant krassen Zeitraum hin abgeliefert haben, ohne Ende. Und jetzt kommen natürlich die ersten aus den Löchern gekrochen und sagen, ja, ausgerechnet ein Finale ist das erste Spiel, was du verlierst. Aber gut, also dass das nicht ewig so weitergehen würde und dass jetzt auch nicht diese komplett starke Saison von Leverkusen in den Schatten stellen sollte, darüber sind wir uns wohl auch im Klaren, aber das schmerzt natürlich brutal, so ein international, und das ist ja auch kein Mickey Mouse Cup, die Euroleague, finde ich, ist ein super geiler Wettbewerb, super prestigeträchtig, das zu gewinnen, das bockt schon.
Auf jeden Fall, ja, super ärgerlich, dass es dann genau in so einem Spiel passiert. Wenn natürlich auch in der Euroleague die Gegner nicht leichter geworden sind. Und ein Finale, da kann immer alles passieren. Und ja, das ist auf dem Blatt Papier, würde man eigentlich sagen, dass, wenn das Spiel genau umgekehrt ausgegangen wäre, wäre es genau richtig gewesen, weil Leverkusen spielt doppelt so viele Pässe, die haben eine bessere Passquote, die haben halt eben 67% Ballbesitz. Aber wenn man dann das Spiel sieht und was das für Ballbesitz war, dann war da nicht viel in des Gegners Hälfte, sondern eben durch diesen ständigen Druck viel immer noch mal hinten rum. Ja, und somit hält natürlich auch Bergamo ihre Gegner auf Distanz. Nichtsdestotrotz hatte Leverkusen die ein oder andere Möglichkeit. Gerade die Szene von Grimaldo in der ersten Halbzeit, die habe ich da noch sehr präsent, wo er versucht, den Ball über den Torwart zu chippen nach einem guten Steilpass. Aber in solchen Spielen müssen solche Dinger eigentlich so Halbchancen müssen dann reingehen. Das hat Bergamo besser hinbekommen und am Ende verdienter Sieg. Und Leverkusen kann trotzdem absolut stolz sein. Vielleicht auch eine gute Überleitung direkt auf das DFB-Pokalspiel. Das ist eine unfassbare Saison. Und DFB-Pokalfinale haben sie gewonnen, wenn auch sehr knapp, knapper als wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, unter anderem auch ich, vor dem Spiel angenommen hätten. Aber ja, hast du noch was zum Euroleague-Finale oder wollen wir direkt überleiten?
Vielleicht noch eine letzte Sache. Mich würde mal interessieren, wie du den Austragungsort bewerten würdest, auch die Stimmung im Stadion. Es gab ja Choreografien, in Anführungsstrichen, muss man jetzt sagen, also da habe ich schon krasseres gesehen, aber ich war selbst mal in Dublin der Nationalmannschaft. Ich finde dieses Stadion unglaublich cool. Und ich muss sagen, ich fand das, das hat seinen Charme gehabt, dass das dort ausgetragen ist. Hast du da irgendwas zu sagen oder ist das irgendwie spurlos an dir vorbeigegangen? Hast du gar nicht zur Kenntnis genommen?
Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, so auf die Stimmung und alles, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich muss sagen, ich habe das Spiel aber auch ohne Ton geschaut, weil nebenbei ein Spieleabend stattgefunden hat. dementsprechend habe ich keine aussagekräftige Meinung zu der Stimmung im Stadion. Aber das Stadion, ich fand, das hat auch Charme. Mir kam es laut der TV-Bilder irgendwie relativ klein vor. Weißt du aus dem Kopf, wie groß das ist?
Du meinst, wie viele Zuschauer reingehen?
Korrekt. Nee,
kann ich dir jetzt nicht sagen. Also
ich guck mal kurz parallel. Ich
hätte jetzt mal irgendwie geschätzt, so 55 irgendwie sowas. Relativ
klein war. Aviva Stadium. 51.000. Ja, okay. Nee, das ist nicht klein. Das ist jetzt auch nicht riesig, aber es ist ein solides Stadion, würde ich sagen.
Ja. Guti, dann lass uns gerne zum DFB-Pokal kommen.
Das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, und wo ich auch, bevor wir jetzt irgendwie krass auf das Ergebnis eingehen oder den Verlauf, das haben wahrscheinlich viele Leute von euch haben das gesehen und wissen, dass Leverkusen dieses Spiel gewonnen hat und dementsprechend Doublesieger im Jahre 2023/24 ist. Aber mich hat es auf jeden Fall nochmal daran erinnert und mich in Vorfreude versetzt auf die Zweitligasaison nächstes Jahr, weil neben Kaiserslautern, die eine absolut geisteskranke Choreo abgeliefert haben und auch eine Stimmung gemacht haben in diesem Finale, hat mich jetzt schon wieder positiv gestimmt auf die zweite Liga, auch wenn die Enttäuschung immer noch tief sitzt. Beim HSV passierte jetzt ein bisschen was, neuer Sportvorstand mit Kaiserslautern, Geschichte. Und ja, Kaiserslautern, die waren in den letzten Jahren sportlich nicht dafür bekannt, dass sie jetzt die großen Dinger geholt haben und auch dieses Jahr leider dann nicht. Aber dieser Verein, also krass, ich hatte es selber nicht mehr auf dem Schirm, was da einfach alles hintersteckt und dass es eben wirklich ein Gründungsmitglied der Bundesliga ist. Klar, das wusste ich, aber es hat mir in den letzten Jahren nicht unbedingt so vernommen, aber spätestens jetzt war das wieder so eine Anmeldung von Kaiserslautern und dem Umfeld und den Fans so, wartet mal ab, wenn wir einfach mal irgendwie vernünftig geführt werden als Verein und nicht irgendwelche Leute kommen, die zu viel Geld ausgeben, als da ist und uns am Ende eine scheiß Situation bringt. Lass uns mal wieder Richtung Bundesliga schnuppern und dann werdet ihr schon sehen, was der Begriff rote Teufel bedeutet, weil das hat man in dem Finale auf jeden Fall gesehen. Die Fans haben richtig Alarm gemacht.
Ja, das war also jetzt auch im direkten Vergleich. Wir sprachen eben über die Stimmung in Dublin. Das war Endstufe, also wirklich super, super krass, vor allen Dingen von lauterer Seite, was Leverkusen da fantechnisch abgeliefert hat, auch mit der Choreografie. Das fand ich super schwach, aber darum geht es nicht, das Positive hervorheben. Da haben die Pfälzer richtig einen rausgehauen. Ich muss gestehen, Köln hatte mit Kaiserslautern ja schon im Pokal schon mal so seine Probleme. Wir haben auch in der zweiten Liga häufiger gegeneinander gespielt. Ich war selbst ein paar Mal am Betzenberg für Auswärtsspiele, habe dementsprechend mitbekommen, was da los sein kann, gerade in den Topspielen. Von daher, ich copy that, was du sagst. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen den Weg aufmachen, wie Kaiserslautern überhaupt in dieses Finale gekommen ist. Und das hat in Hamburg bei uns angefangen, nämlich in Ottensen. Da habe ich persönlich gehofft, dass die Kölner das Ottensen losziehen, damit ich mal irgendwie den FC in der Stadt sehen kann. Nichtsdestotrotz ging es dann nach Sandhausen, Paderborn, Stuttgart, Düsseldorf und Kaiserslautern, das war der Weg der Leverkusen, den ich jetzt hier gerade aufmale.
Ja, richtig, wollte ich gerade
genau,
sagen.
Genau, aber, und in der Kaiserslauterer, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, der war meines Erachtens nach ein Stückchen schwieriger. Von daher, ich muss sagen, ich finde dieses Los Leverkusen, und wir sprachen, glaube ich, vor 6, 7 Wochen mal drüber, im Finale, das ist schon absolutes Brett. Aber ich finde, sie haben sich, gut, die gelb-rote Karte muss man wahrscheinlich auch noch berücksichtigen, unglaublich tapfer geschlagen. Sie hatten zeitweise ja wirklich die Möglichkeit da, das Ding auch irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und wir haben damals, ich erinnere mich nämlich dran, von einem 4-5-0 für Leverkusen gesprochen im Finale gegen Lautern.
Auf jeden Fall,
klar war.
Ja, davon bin ich auch ausgegangen. Wer weiß, wie es mit der roten Karte gekommen wäre, wenn es denn erstmal 2-0 steht und vielleicht auch 3-0 bis zur 60., 70., dann kann sich so ein Ergebnis natürlich auch schnell nochmal einstellen. Wir können alle froh sein, dass es nicht passiert ist. Die Lauterer haben sich sehr gut verkauft. Das war, ohne dass es jetzt spielerisch das Glanzspiel war, aber es war trotzdem ein guter Pokalabend, würde ich definitiv sagen. Und ja, für Kaiserslautern trotzdem eine geile Pokalsaison, auch wenn da nur ein Bundesligist dabei war. Und das war auch in der Phase schon nicht sehr guter erster FC Köln. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Der gesamte Weg war nicht schwer. Und irgendwann hast du halt einen Brocken. Ne? Also wir hätten uns das alle irgendwie gewünscht, dass Fortuna Düsseldorf das reißt und wir Lautern gegen Düsseldorf im Pokal sehen. Das hätte ich komplett abgefeiert. Und dann wäre schon, ja, Stimmung bei Leverkusen, Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob da eine bessere Stimmung gewesen wäre. Aber ja, dann hätte vielleicht Lautern am Ende wirklich das Ding geholt. Aber ja, im Pokal, ich glaube mal, einen großen Gegner musst du schlagen, um da hinzukommen, dass du den Pokal wirklich in die Luft recken darfst. Das ist dieses Jahr ausgeblieben. Aber trotzdem ein Riesenerfolg für Lautern, für die das ja auch ein bisschen Geld bedeutet, da so weit gekommen zu sein. Und vielleicht hoffen wir mal, dass sie das sinnvoll investieren, auch wenn ich sehe die Zukunft von Kaiserslautern auch nicht rosig, weil jetzt die ersten Gedanken schon aus dem Verein kommen und die ersten Äußerungen, wer der nächste Trainer sein wird, und dann ist man, glaube ich, nicht so positiv gestimmt als Fan im Kaiserslautern-Umfeld. Hast du schon gehört?
Ja, also ich habe das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass Markus Anfang im Gespräch war.
Ja. Und das kann ich nicht verstehen, wenn du in der dritten Liga mit Dresden das nicht schaffst und echt eine gurkige Rückrunde spielst und dann das ist ja ein Aufstieg für den. Trotz mangelnder Leistung in der dritten Liga kommt er jetzt irgendwie zu einem Traditionsverein in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was Lautern sich dabei denkt, aber ich finde die Personalie Anfang eh schwierig aus verschiedenen Gründen. Aber der hat ja auch sportlich schon lange keinen Erfolg mehr.
Ja, also ich kann ein Lied davon singen. Er war ja, nach seiner erste Profikarriere war ja bei Holstein Kiel. Da hat er tatsächlich ganz vernünftig abgeliefert, was ja dann auch der Grund dafür war, dass wir, also die Kölner, ihn geholt haben. Und bei uns hat der eine Saison geschafft. Das war von den, ich sag mal so, von der Statistik her gerade mal okay. 19 Siege, 6 Remis, 8 Niederlagen. Und dann hat es aber auch einfach aus verschiedenen Gründen nicht gereicht. Man hat gesagt, das wird so nix. Und was folgten, waren Darmstadt, Bremen und eben Dynamo Dresden. Du sagtest es gerade. Also klar hat der irgendwie Bundesliga-Erfahrung ein bisschen gesammelt, beziehungsweise schon Zweitligisten trainiert zu der Zeit. Aber ja, also Friedhelm Funkel hat ja seinerseits jetzt auch gesagt, er hat das Gefühl, dass wenn von oben, also aus dem Präsidium, aus der Vereinsführung, von den Funktionären weniger Druck und mehr Geduld vorhanden wären, dann hätte man auch wirklich die Möglichkeit, am Betzel was ja wachsen zu lassen. Das lässt ja schon sehr tief blicken, diese Aussage. Von daher mal gucken, ob das mit Markus Anfang jetzt die richtige Wahl war, denn der steht jetzt noch nicht für Kontinuität und langjährige Arbeit bei einem Verein. Mal schauen. Was ich spannend fand, war die Aussage von Funkel, als er gekommen ist, dass er keine wirkliche Kabine vorgefunden hatte, keinen Zusammenhalt in der Mannschaft. Und dass Kaiserslautern für sich ja schon beansprucht, immer alles geben zu wollen. Die Elf, egal in welcher Saison sie auch auf dem Platz stehen mag, die da spielt, muss diese Lautern-DNA auf den Platz bringen, nämlich immer einen Meter mehr machen, jeden Zweikampf gewinnen wollen, alles reinhauen. Und es gibt jetzt wohl zwei, drei Spieler, die genau das laut Funkel zu 110% verkörpern, von denen nicht klar ist, ob sie neue Verträge bekommen bzw. bleiben wollen, weil natürlich auch heißes Pflaster, immer viel Unruhe, wenig Kontinuität.
Ja.
Und dass er sagt, wichtiger als den Trainer ist es eigentlich jetzt, die Mannschaft zuerst zusammenzuhalten und genau diese zwei, drei Jungs, auch wenn sie nicht die besten Fußballer sein mögen, zu halten, weil das die Basis ist, die Kabine zusammenzuhalten.
Ja.
Und das fand ich eine spannende Aussage. Und Funkel ist ja nun auch wirklich schon ein sehr erfahrener Trainer, der hat ein bisschen was gesehen und erlebt. Vielleicht spendet man mal irgendwie 2 Minuten seiner Zeit und hört zu, was der Mann zu sagen hat.
Kann man dem Verein nur wünschen, weil in der zweiten Liga kommt es wirklich nicht darauf an, dass du immer nur die besten Fußballer auf dem Platz hast. Da passiert noch viel über Einsatz und Kampf. Natürlich kannst du jetzt auch nicht nur 11 Graupen auf dem Platz haben, die am Ende auch nichts nach vorne können. Aber wenn du da so eine gute Basis von 2, 3 Leuten in jedem Mannschaftsteil irgendwie ein hast, die alles reinwerfen, dann setzt das halt irgendwie auch die Messlatte für alle anderen, die da hinkommen, und die halten halt die Leistungsbereitschaft hoch. Das ist wichtig für jede Mannschaft und umso wichtiger in der zweiten Liga als in der ersten Liga, wo du, glaube ich, viel spielerisch noch eher lösen kannst. So ein Menschen, der sein ganzes Leben lang in der Bundesliga verbracht hat und in diesem Umfeld, den sollte man vielleicht nochmal zuhören. Und dann bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, wenn sie dem zugehört hätten, dann hätte er gesagt, warum holt ihr jetzt Markus anfangen? Aber gut, das müssen die dann auch irgendwie am Ende selber wissen. Und ich habe auch nur auch schon wieder gelesen, dass das alles immer so dieses, da ist schon viel Vetternwirtschaft irgendwie. Markus anfangen, der kennt irgendwie den Manager irgendwie aus der Spielerzeit. Und das sind immer so low-hanging fruits, da ist ja einer, der wäre verfügbar. Mal gucken. Aber wie du schon sagst, auch immer irgendwie so ein Umfeld, wo viel los ist und wenig Ruhe drin ist. Das ist, glaube ich, erstmal alles, was ich sonst zum DFB-Pokal zu sagen habe, außer rote Karte war gerechtfertigt, würde ich sagen. Tor von Xhaka war sehr schön. Und am Ende behalte ich aber wenig die Feier danach, sondern vor allem die Choreo von Kaiserslautern im Kopf. Und das sagt eben ja auch schon viel über dieses Spiel dann aus. Was ich mehr sehen will, sind Duelle Kaiserslautern gegen einen anderen Gegner, der eine ähnliche Choreo hat. Und was ich weniger sehen will, ist, ich möchte jetzt nicht direkt sagen, ich möchte weniger Leverkusen sehen, aber ich möchte ein bisschen mehr von dem anderen sehen, um das mal diplomatisch auszudrücken.
Check. Feier danach, das nehme ich noch kurz auf. Das hat mit dem Spiel wenig zu tun, aber eben mit der Feier der Leverkusener über den Pokalsieg in Berlin im Anschluss ans Spiel. Da wurde irgendwie die Nacht zum Tag gemacht. Die Spieler sind da über den roten Teppich ins Venue einmarschiert. Super sympathisch, Xabi Alonso, bodenständig, auch vom Klamottenstil. Jonas Hofmann, auch total sympathisch, marschiert da irgendwie WhatsApp-tippend mit dem DFB-Pokal in der linken Hand rein, als wäre es irgendwie eine Handtasche oder ein Mitbringsel. Super gut. Und
was man so macht.
Und dann natürlich noch Flo Wirtz, der mit einer schnellen Brille da auftaucht, kann man sich noch geben. Andrich hat polarisiert. Es gibt ein Video, ich glaube Sky Sports hat es auch gepostet, wo er, bevor er über den roten Teppich ins Venue reingeht, irgendwie ein, zwei Autogramme beziehungsweise Kurzinterviews gibt. Und irgendein Vertreter, ein Medienvertreter, Sportjournalist steht da in einem, was ist das, ein Hawaii-Hemd? Ist es nicht mal, also irgendwie so ein geblumtes Hemd. Und Robert Andrich sieht halt aus, wie keine Ahnung, zurück in die Zukunft. Und drückt dem Journalisten einen Spruch so nach dem Motto, dein Hemd sieht irgendwie bodenlos aus, bitte zieh das aus. Bei Social Media kommt das nicht so richtig geil an. Da wird schon davon gesprochen, dass Andrich sich gerade Sympathiepunkte verspielt von der Heim-EM, nicht so geil, weil er selber für einige, die das Video gesehen haben, aussieht wie ein Clown. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Ich habe dazu auch gar keine Meinung. Ich fand es nur bemerkenswert, wie schnell das Internet mal wieder irgendwie arbeitet und in beide Richtungen Lager aufmacht, binnen Minuten und Sekunden Shitstorm versus Feierei. Also das ist noch auf meinem Screen erschienen nach dem Pokalspiel.
Ja, das Gute bei solchen Nachrichten ist, es ist nach zwei Tagen dann auch schon wieder egal. Das ist ja auch irgendwie das Schöne und das ist ja nun mal der Zirkus Fußball, da gehört einiges dazu, auch eben mittlerweile Livestream aus der Kabine und komplette mediale Ausschlachtung eines solchen Events. Verstehe ich, dass der ein oder andere da sagt, da verliert man vielleicht Sympathiepunkte, aber ja, kann man mal fünfe gerade sein lassen und dann passt das, glaube ich, schon. Was ist noch passiert? Wir haben Relegation Hinspiele. Heute ist das Rückspiel am Montag. Ja, genau. Wir haben Montag, wenn wir aufnehmen. Und ja, man muss ja eigentlich fast schon, man möchte nicht voreilig sein, aber Fortuna Düsseldorf kann man, glaube ich, schon mit einem Bein in der ersten Liga sehen und fast schon gratulieren. Das war schon sehr, sehr deutlich und in der zweiten, beziehungsweise dann Relegation, ja, um die zweite Liga. Da ist es noch ein bisschen spannender. Hast du eine Tendenz, was sagst du, wie geht's aus in der Relegation um die zweite Liga, also zwischen Liga 2 und 3?
Oh, ich habe das Gefühl, Regensburg macht das.
Ja, ich würde es mir auch fast wünschen. Die hatten ja nun auch echt einen Schicksalsschlag am Anfang der Saison mit dem Verlust eines ehemaligen Spielers oder eines aktuellen Spielers, da bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich hoffe auch, dass sie das machen, weil irgendwie Regensburg ist mir sympathischer als Wiesbaden, weiß gar nicht warum. Hinspiel auf jeden Fall 2-2 ausgegangen, das ging hin und her. Erst führt Regensburg, dann dreht Wiesbaden das Spiel in der zweiten Halbzeit in 4 Minuten oder in 5 Minuten und Regensburg kommt auch nochmal zurück und müssen dann Dienstag nach Wiesbaden, bin ich sehr gespannt, aber ja, heute Abend Düsseldorf-Bochum, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, aber ich befürchte fast, dass der Ofen wird relativ schnell aus sein, es sei denn, da kommt nochmal, ja, was muss in so einem Spiel passieren? Ich kenne es ja vom HSV, die haben gegen Stuttgart auch 3-0 im Hinspiel verloren, da muss ein frühes Tor her, ne? Weil ich erinnere mich noch, Sonny Kittel, 6. oder 7. Minute, der knallt das Ding an den Innenpfosten und dann, der hat der Volkspark aber, also, ich habe das Stadion noch nie so erlebt. Nicht beim Derby gegen Pauli nach dem Sieg. In den letzten 10 Jahren wenig Spiele, wo die Stimmung so krass war wie Rückspiel Stuttgart und Kittel ballert das Ding in den ersten 10 Minuten rein. Sowas muss eigentlich passieren, oder?
Ja, das muss passieren. Ich würde jetzt sagen, wenn wir von einem Rückspiel in Bochum sprechen würden, was ja nun mal nicht der Fall ist, dann hätte ich gesagt, okay, 3-0, irgendwas geht da noch, ne? Aber dass die Fortuna es geschafft hat, in Bochum 3-0 das Hinspiel zu gewinnen und jetzt eben zu Hause mit diesem 3-0 viel, viel Rückenwind hat. Ich sehe Bochum das nicht noch drehen. Also da bin ich ganz ehrlich.
Nee, auswärts ist
auswärts
krass.
Ist zu auswärts wild ist heftig. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass diese Fortuna auch mit Tune zu clever, zu ruhig, ja, zu besonnen daherkommt, wenn sie es denn dann eben runterspielen müssen. Die wissen ganz genau, hinten stehen ein Konter, Ciolis und Abfahrt, das Ding ist durch. Also ich,
da fehlt, 15 Spiele nicht verloren,
eben, da fehlt mir, in Folge. Das gibt dir so viel Sicherheit, ja, und Bochum ist durch sehr, sehr schwierige letzte Wochen und Monate gegangen. Wir hatten auch in der letzten Folge, bevor das erste Relegationsspiel dann eben gespielt wurde, schon drüber gesprochen, was jetzt diese ganze Geschichte um Riemann, Bochums Nummer 1 auch noch anbelangt. Da habe ich schon gedacht, da hatten wir auch, glaube ich, kurz zugesprochen, das ist so ein Faustpfand, was denen jetzt weggeht. Boah, nee, ich sehe es nicht. Also ich glaube, Bochum ist weg.
Ja, glaube ich auch. Man sagt ja so schön, der Trend ist dein Friend. Es spricht alles für Düsseldorf und gar nichts spricht für Bochum. Vorm ersten Relegationsspiel kannst du immer noch argumentieren. Bochum hatte den besseren Kader, der hat mehr Qualität. Nach dem Hinspiel fällt mir da auch nicht mehr viel ein, was da jetzt noch passieren soll, dass das nicht darin endet, dass Düsseldorf nächstes Jahr erstklassig ist. Für dich natürlich doppelt ärgerlich, dass es kein Derby gibt. Also umso mehr Ansporn für die Kölner, dass es nächstes Jahr auch wieder hochgeht. Ja, Düsseldorf deswegen immer eigentlich eine gute Auswärtsfahrt, weil man immer auf jeden Fall Tickets bekommt. Das ist bei HSV-Auswärtsfahrten nicht immer unbedingt gegeben, aber die kriegen ihr Stadion einfach nicht voll. Das heißt, es sind irgendwie jedes Jahr regelmäßig so 10.000 bis 15.000 Hamburger in Düsseldorf. Ich war selber noch nicht da, aber da werde ich jetzt nächste Saison auf jeden Fall nicht die Chance zu bekommen. Vielleicht bald. Ich habe noch drei Personalien mitgebracht.
Na dann aber jetzt.
Ich fange mit der... Dann können wir dann, glaube ich, auch schon zu unserer Rubrik übergehen. Erste Personalie, Paqueta. Hast du es mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen.
Ich habe mir in meinen TikTok-Timeline wurde mir die vier vermeintlichen Foulspiels, für die der Spieler von West Ham eventuell eine 10-jährige Sperre absitzen muss, wurde mir angezeigt. Und ich muss sagen, drei davon eigentlich ganz normale Fouls, null verdächtig. Ein Foul sieht ein bisschen komisch aus, weil er wirklich zwei Spieler innerhalb von 3 Sekunden ummäht, so nach dem Motto auf Nummer sicher gehen, damit ich auf jeden Fall Geld bekomme. Aber ja, es wäre, glaube ich, so mit die dümmste Art und Weise, sich sperren zu lassen. Zum Hintergrund, Paqueta, Spieler von West Ham, brasilianischer Nationalspieler, glaube ich sogar, soll vermeintlich in 4 Spielen sich absichtlich Geld und Gelb abgeholt haben, für Kohle, sozusagen, ja, Betrug. Betrug am Spiel ist es am Ende, hat sich freiwillig Gelb abgeholt, um die ein oder andere Wette zu, richtig darzustellen. Ich frage mich dann immer, die Hintergründe kenne ich jetzt nicht, frage mich immer, wie sowas zustande kommt, ein Spieler, der in der Premier League bei West Ham spielt, der sicherlich das ein oder andere, ja, Cent, das ist Centchen, überhaben wird. Ich keine Ahnung, wie es da zustande kommt. Wäre auf jeden Fall krass und dementsprechend auch das Karriereende, weil der gute Mann ist, glaube ich, schon 25, 26.
Ja, gut, also das muss man, das wahrscheinlich schon, das muss man natürlich jetzt Schritt für Schritt sehen, denn das letzte Statement, was ich von ihm gelesen habe, gut, das ist jetzt schon wieder 4 Tage her und das hat sich was getan in den letzten 48 Stunden. Das sprach ja aber von 9 Monaten, die jetzt irgendwie, also für die letzten 9 Monate, die er schon mit der FA zusammengearbeitet hat, um eben aufzuklären, was da passiert sein könnte. Er selbst sagt, er ist total überrascht, dass jetzt nach diesen 9 Monaten intensiver Zusammenarbeit dieses Urteil gekommen ist. Und er wird alles tun, darauf wollte ich jetzt hinaus, er wird alles tun, um das anzugehen, anzuzweifeln und seinen Namen reinzuwaschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da juristisch jetzt noch möglich ist. Da muss ich jetzt passen, so tief bin ich nicht drin. Aber mir geht es ganz genauso wie dir. Ich habe jetzt anhand dieser 4 Szenen nicht unbedingt erkennen können, dass das ein absolut, absolut offensichtliches Ding ist. Nee. Es macht jetzt auch nicht brutal.
Da haben wir schon offensichtlichere Dinge
gesehen. Ja, und es macht jetzt auch nicht brutal.
Ich erinnere mich immer noch an David Beckham. David Beckham irgendwie in irgendeinem unwichtigen Spiel sich für das nächste Spiel, also absichtlich die 5. Gelbe holen, weil es ein unwichtiges Spiel war, bevor es dann irgendwie gegen ein Topspiel, zu einem Topspiel kam. Und das haben die ja auch meistens dann aufgedeckt. Und dann gab es irgendwie eine Geldstrafe oder vielleicht auch 1-2 Spiele Sperre. Solange da nicht drauf gewettet wird, ist es ja auch wieder was anderes. Dann ist es halt irgendwie, sagt man, die einen sagen, ja, clever, die anderen sagen, ja, was soll, das ist unfair. Aber sehe ich genauso wie du, habe ich jetzt nicht erkannt, dass der jetzt irgendwie ganz mit Absicht einfach jemanden so dermaßen am Trikot zieht oder einfach die Beine wegzieht oder sonst was. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt, weil ja, also es rational erklären kann man es nicht, dass man sich zu sowas herleiten lässt, wenn man irgendwie für 65 Millionen zu West Ham wechselt, weil wenn ich jetzt irgendwie einfach nur die Stichwörter Paketer Gehalt eingebe, dann wird da irgendwie was kommen wie, der verdient 10 Millionen im Jahr. Warum muss man dann irgendwie noch sich bestechen lassen für irgendwelche Sportwetten?
Naja gut, also dem Vernehmen nach ist es ja auch nicht in seine eigene Tasche gewandert, sondern es ging ja darum, das dürfen die auch gar nicht. Also Spieler, Profisportler dürfen ja gar keine Wettkonten besitzen, meines Wissens nach, und wetten. Also das passiert mindestens mal im Namen eines anderen oder einer anderen Person. Aber dem Vernehmen nach ging es aber hierbei darum, dass er die Taschen von 2, 3 anderen Spielern vollgemacht hat. Und da ist natürlich zum Hintergrund, wenn es denn überhaupt so war, ja, ganz, ganz wenig bekannt. Da können wir jetzt ins Reich der Fantasien abdriften und keine Ahnung, er wird bedroht von irgendwem aus Brasilien womöglich noch, der sagt so, Freund Sahne, du sorgst jetzt mal dafür, dass mein Konto voll wird und los geht das. Also keine Ahnung, das ist so viel im Bereich des Spekulierens und der Fabeln und der Fantasien möglich. Und wie gesagt, ich bin persönlich jetzt ja nicht furchtbar tief eingetaucht in die Thematik und die letzten 20-30% werden wir sowieso nie erfahren, schätze ich mal. Aber was am Ende zählt, ist das Urteil und ob sie dann auch so Bestand hat oder auch nicht, das wird jetzt die Zeit zeigen.
So ist es. Ja, keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht gibt es eine logische Erklärung. Wir wollen uns kein vorschnelles Urteil erlauben. Jetzt zu den anderen zwei Personalien machen wir mal ein bisschen schneller und du sagst einfach mal erstmal Top oder Flop mit kurzer Begründung. Bo Svensson zu Union Berlin.
Top. Kurze Begründung, ich glaube, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Menschlich vom Charakter her und auch auf den Fußball. Ja, ich glaube, das passt.
Ja, sehe ich auch so. Mochte Bo Svensson bei Mainz schon. Das war dann sportlich leider nicht die Konstanz, die sie gebraucht haben, um in der Liga zu bleiben. Dann haben sie einen anderen Bo gefunden. Aber ich glaube, das passt zur Union und ist auch wieder hoffentlich ein Stück weit ein Schritt in die Richtung, alles ein bisschen bodenständiger zu gestalten. Auch in der Hoffnung, dass sie noch dem Manager jemanden zur Seite stellen. Dadurch, dass der aktuelle Manager den letzten Kader wohl irgendwie in ziemlicher Eigenregie auch zusammengestellt hat und das ja, wir wissen alle, was da für Spieler geholt wurden, irgendwie nicht mehr so wirklich der Unioner Weg war, den sie die 3, 4, 5 Jahre vorher eingeschlagen hatten. Mal gucken, wie sich das entwickelt bei Union. Ich sehe die nächstes Jahr jetzt auch noch nicht safe, dass sie irgendwo im Mittelfeld landen, weil so eine Saison musst du erstmal verdauen und der Kader sieht immer noch ganz schön zusammengewürfelt aus. Letzte Personalie, bevor wir zu unserer Rubrik übergehen, ist natürlich die neue bekleidete Trainerposition beim FC Bayern München. Vincent Kompany, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon offiziell ist, aber es sieht sehr stark danach aus, dass der wohl unterschreiben wird nach den 34 Absagen in den letzten 4 Wochen. Ja, auch da Hop oder Top und was und mit kleiner Begründung von deiner Seite bitte.
Ich glaube, top. Ich finde es für Kompany ein bisschen schade, weil ich, und das ist meine Ergänzung zu der ganzen Nummer, weil ich glaube, wenn sie von Anfang an Kompany als Kandidaten vorgestellt hätten und gesagt hätten, das ist unsere erste Wahl, dann hätte ich dir diese Frage, hopp oder top, mit einem dreimal top beantwortet. Weil ich an sich schon glaube, dass das richtig gut funktionieren kann, ehrlich gesagt. Jetzt, muss ich gestehen, hat das zwei Geschmäckle. Zum einen einfach, weil es gefühlt Kandidat Nummer 13 ist, nachdem halb Europa abgesagt hat. Und zum anderen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt in der Not nach diesen dutzenden Absagen gesagt hat, ach, weißt du was, Wir machen einfach mal Copy-Paste Bayer Leverkusen. Ja, so jetzt auf stumpf, ne? Mhm. Aber ja, ich hoffe, also ich glaube, das wird ihm nicht gerecht. Ich hoffe für ihn und seine Trainerkarriere, weil ich glaube, dass er Potenzial hat. dass es jetzt die richtige Entscheidung war, zum aktuellen Zeitpunkt diesen Schritt zu machen. Das ist so ein Top in Klammern.
Ja, kann ich gut nachvollziehen und ich finde, es passt so perfekt zum aktuellen Zustand der Bayern-Führungsetage oder generell den FC Bayern, weil der Mut, einfach mal so einen Trainer wie Kompany zu holen, der ist, glaube ich, aktuell einfach überhaupt nicht da, weil alle Verantwortlichen wissen, wenn wir jetzt nochmal einen Trainer holen, der nicht einschlägt, sondern wo vielleicht im Oktober nicht klar ist, dass man irgendwie schon wieder mit 8 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht, dann wird der Trainer wahrscheinlich wieder gehen müssen, weil das alles gerade so wenig Souveränität hat beim FC Bayern, dass sie sich eigentlich gar nicht getraut haben, Kompany einfach als erste Wahl vorzustellen, sondern bevor sie das machen, ernsthaft nochmal in Verhandlungen mit Tuchel gehen. Und du weißt natürlich nicht, und das wissen wir nicht, hat das parallel stattgefunden oder war erstmal so, ja, wir gucken erstmal Lösungen, die einfachste Lösung, der bleibt einfach da, bevor wir uns nach was Neuem umschauen? Oder war es wirklich so, dass echt viele Trainer abgeklappert wurden und man hat keinen bekommen und dann versucht man es erst mit Kompany? Sehr wahrscheinlich werden da schon vorher Gespräche stattgefunden haben. Das ist ja meistens so, dass so eine Entscheidung nicht irgendwie von heute auf morgen kommt. Trotzdem, auch in der ganzen Kommunikation, wie das jetzt schon wieder stattgefunden hat, man kann ja gar nichts anderes sagen, außer so, ja, okay, und jetzt ist es der und das soll jetzt irgendwie euer Heilsbringer sein, nachdem das irgendwie der 8. Kandidat ist. Da haben sie sich schön wieder selber reinmanövriert, weil ich glaube, da ist aktuell einfach nicht genug Mut vorhanden, als erste Instanz einfach diesen Trainertyp einfach mal zu holen und zu sagen, ganz ehrlich, das machen ganz viele Vereine. Nagelsmann, ja, der hat mehr Erfahrung, aber der ist auch jung. Es gibt viele junge Trainer und das hat nichts damit zu tun, ob ein Trainer das gut machen kann oder nicht. Bei Kompany braucht man ja auch nicht über Autorität sprechen. Der Typ hat eine absolute Weltkarriere hingelegt. Der ist schon mit dem Verein aufgestiegen, der hat gezeigt, dass das kann. Mit einem Aufsteiger in der Premier League zu bleiben, ist halt auch sau schwer, weil da die Unterschiede noch viel größer sind als in der Bundesliga. Dementsprechend, ja, ich finde es auch grundsätzlich eine gute Entscheidung und kann total verstehen, was du sagst. Der hat eigentlich jetzt schon einen schweren Stand und die Bayern machen es ihm eigentlich unnötig schwer, als hätten sie einfach gesagt, ja, du bist unser Kandidat und dich holen wir jetzt.
So ist es. Vielleicht noch ganz fix. Ihr HSV, ihr habt entschieden, an Baumgart festzuhalten, Bolt aber nicht. Dafür ist Kunz gekommen. Und wir Kölner haben uns entschieden, vorerst mit Keller weiterzumachen, aber dafür Schulz, den Trainer, nicht zu verlängern. Das war absehbar. Ich finde, in beiden Fällen ist die Entscheidung vertretbar. Ich glaube, du bist nicht ganz so begeistert darüber, dass Baumgart bleibt, wie viele Hamburger. Aber es gibt auch einige, die sagen, komm, der hat die Chance verdient, mal irgendwie eine Transferperiode seinen Kader zusammenzustellen und auch eine Sommervorbereitung die Mannschaft zur Brust zu nehmen. Müssen wir nicht tiefer darauf eingehen, vielleicht kannst du das aber auch mal kurz mit einem Hop oder Top garnieren.
Ja, also bei euch, ich sehe das genauso wie du. Schulz, super Typ, aber ich sehe den nicht als Trainer, der etwas mit euch aufbaut. Deswegen passt für mich Baumgart, Bolt. Ich weine einfach nur dieser Einheit HSV-Fans, Bolt, Walter als Trainer, dem weine ich einfach noch sehr hinterher, weil das hat man aufgegeben, um letztendlich mit leeren Händen dazustehen nach der Saison. Entweder man hätte rechtzeitig das aufbrechen müssen mit Walter schon vor der Winterpause, dann hätte ich eine bessere Chance gesehen für Baumgart, das Ruder noch rumzureißen, weil am Ende haben hier und da die Ergebnisse gestimmt, dass das fußballerisch nicht einfach wird, aus diesem Walter-System erstmal wieder was anderes zu machen, was man 2,5 Jahre eintrainiert hat. Das ist auch völlig fein. Hätte man in der Winterpause schon reagiert, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Deswegen, ich finde, Baumgart hat eine Chance verdient. Er hat schon gezeigt, dass er Aufstiege leisten kann mit Vereinen, die deutlich weniger Mittel zur Verfügung haben wie dem SC Paderborn. Von daher soll er machen. Steffen Kunz finde ich grundsätzlich sehr sympathisch, kenne aber auch noch seine Station bei Kaiserslautern, wo da, ja, auch die sind zwar aufgestiegen mit ihm, aber da ist auch sehr viel verbrannte Erde hinterlassen worden, was so Transferdefizite und ausgegebene Gelder angeht. Und ich hoffe, daraus hat er gelernt und dass das nicht eher eine ähnliche Situation hervorbringen wird beim HSV, weil daraus hat Bolt Da muss man wirklich den Hut vorziehen. Das hat er geschafft, den HSV da herauszumanövrieren und auf wirklich solide finanzielle Beine zu stellen. Und ich hoffe, dass Bold das Fundament gelegt hat, den HSV in den nächsten Jahren wieder erfolgreich zu machen und vor allem in die erste Liga zu führen. Weil wenn das irgendwann klappen sollte, in den nächsten 1 bis 3 Jahren, ich hoffe natürlich in einem Jahr, dann hat Bold da einen ganz, ganz großen Anteil dran, weil der wirklich den Verein ja in sichere Fahrwasser bewegt hat. Das dazu.
Ja, hole ich durch.
Guti. Gut. Dann war das eine Fußballwoche Extended Version, weil wir eben nicht mehr 3 aus 9 haben. Die Bundesliga ist vorbei, aber Leute, die EM steht vor der Tür. Es gibt noch ein Champions League Finale. Macht euch keine Sorgen. Wir werden immer genug haben, um über Fußball zu sprechen. Und wenn wir wirklich keinen Inhalt von außerhalb mehr haben, dann denken wir uns selber was aus. So wie auch heute in unserer Kategorie. Was wäre, wenn? Wir haben immer noch keinen Einspieler. Ich könnte ihn spontan einsingen, aber ich glaube, das schenken wir uns. Was haben wir denn heute für eine Frage mitgebracht?
Wir haben uns dieses Mal überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn der Video Assistant Referee zur nächsten Saison abgeschafft werden würde?
Würden wir dann sagen, das war's?
Wow. Ja.
Das, okay, der hat ganz schön lange gedauert bei dir,
oder? Ja, das ist die Latenz im Internet hier, die Verzögerung.
Ja, genau.
Das würden wir wahrscheinlich sagen, ja.
Wahrscheinlich. Das ist ja so ein bisschen auch dein Lieblingsthema, über das du leidenschaftlich diskutierst. Relativ klar, welcher Meinung du da bist. Du hast mich so ein bisschen im Verlauf der Saison, am Anfang habe ich noch gesagt, so mein Gott, regt der Junge sich da immer drüber auf, aber eigentlich ist es doch viel fairer. Je länger das dauert und je länger wir diese Institution Videoschiedsrichter haben, desto weniger Fan bin ich davon geworden. Deswegen bin ich gespannt, was wir uns heute hier so ein bisschen ausgedacht haben, was denn eigentlich so alles passieren würde, wenn wir den einfach wieder rückbauen, sag ich mal. Möchtest du anfangen?
Das kann ich gerne tun, Lutz.
Wollen wir noch mal kurz eine Einleitung, was wir machen? Was wäre, wenn Fußballgott auf Leihbasis, für die es noch nicht gehört haben? Wir nehmen uns eine Frage und spinnen einfach mal so ein bisschen. Also wir spielen halt einfach Fußballgott und bauen Szenarien, die natürlich genauso eintreten werden irgendwann. Und ja, philosophieren so ein bisschen, was das für Konsequenzen haben könnte. Da haben wir schon, was passiert, wenn, oh Gott, wenn Deutschland Europameister wird dieses Jahr, was passiert, wenn damals Dortmund das Champions-League-Finale gewonnen hätte gegen Bayern? Also über sowas, entweder in der Vergangenheit, wie das Szenario bis heute dann aussehen würde, oder einfach, wir spinnen einfach mal in die Zukunft. Das noch als kurze Erklärung, bevor ich das Wort an dich übergebe.
So ist es. Also, wir können das ja wieder im Wechsel machen. Ich glaube, zuerst passieren würde, wäre ein in Tschechien vernehmbarer lauter Jubelschrei der Bundesrepublik Deutschland, wenn die Entscheidung verkündet wird. Also ich denke da an sowas wie, keine Ahnung, so 200, 300 Dezibel, so ein Riesenaufschrei.
Das ist sehr laut.
Das ist sehr laut. Und der natürlich gepaart mit Erleichterung, einem schon nicht mehr geglaubten, an einer nicht mehr geglaubten Zuversicht einhergeht. Das ist das Erste, was passieren würde, meiner Meinung nach. Und das wird dafür sorgen, dass in Prag, und wer schon mal in Prag war, weiß, wie dick die Biergläser sind, Biergläser zerspringen. Das ist so mein erster, ziemlich wahrscheinlicher Take.
Okay. Das ist erstmal, das ist schon mal sehr, sehr spezifisch. Also gehst du schon davon aus, dass die Mehrheit der Fußballfans, Fußballinteressierten, ja, oder vielleicht auch der Offiziellen, also dafür ist, den abzuschaffen, würdest du sagen, die meisten sehen das eher als gescheitert an?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das kann ich hier sogar, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, sogar mit einer Statistik untermauern, denn vom Kicker gab es eine Umfrage und 70% der Kicker-Leser bewerteten den VAR 70% bewerteten den als schlecht. Und ich glaube, dazu ist alles gesagt. Also der Unmut ist auf jeden Fall größer geworden in den letzten 5 Jahren. Denn das wusste ich, es gibt ihn tatsächlich schon 5 Jahren. 5 Jahre. Ja,
was passiert deiner Meinung nach?
Finde ich erstmal spannend. Ja, ich bekomme doch da schon dazu. Lass mich doch hier kurz mal, ich muss noch hier mich erstmal lass sammeln, mich. Wie so ein Vertatter daher. Die wichtigste Konsequenz für mich wäre, weil das hat mich am meisten genervt, wäre die Handregel. Die Handregel kann sich wieder mehr darauf konzentrieren, ob es wirklich Absicht war, weil ohne die ganzen TV-Bilder und tausendfach Wiederholungen sieht man eventuell gar nicht, ob nicht doch der linke Ringfinger bei einer Ecke und Kopfballverlängerung doch irgendwo in der Nähe des Balles war und den Ball gestriffen hat, wofür man dann einfach so eine lächerlich harte Strafe wie einen Elfmeter geben muss oder einen Strafstoß. Das wird erstmal ausbleiben und es wird einfach wieder sich mehr darauf konzentriert, okay, wollte da jemand aktiv sich einen Vorteil mit der Hand verschaffen oder nicht? Und wir können diese Regel, die Schiedsrichter, da werden wahrscheinlich die Schiedsrichter aufschreien und jubeln, weil das Leben wird dann für die Schiedsrichter definitiv einfacher werden.
Ah, spannend. Dazu passt der nächste Take, den ich habe, wie die Faust aufs Auge. Ich glaube nämlich, dass es so wäre, dass wir ein, zwei Jahre richtiges Gerumpel hätten auf dem Platz, was so Entscheidungen durch das Schiedsrichtergespann anginge, weil ich der festen Überzeugung bin, und das ist tatsächlich ernst gemeint, dass die sich umgewöhnen müssten, insofern, als dass sie ja diese komplette Entscheidungshoheit erstmal wieder zurückerlernen müssten. Die haben sich ja jetzt gefühlt schon auch irgendwie immer wieder darauf verlassen können, dass sie korrigiert werden, wenn sie falsch liegen. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Ich glaube, dass dann die Schärfe verloren geht und das müsste man irgendwie auch wieder so ein bisschen aktivieren oder reaktivieren. Von daher glaube ich, dass wir ein, zwei Jahre lang richtig krass viele Fehlentscheidungen im Vergleich, statistisch gesehen, hinnehmen müssten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir auch notiert, es wird weniger Strafstöße, weniger rote Karten geben und wir dürfen einfach wieder sofort ausgiebig jubeln.
Ja.
Das sind so diese initialen Konsequenzen, die kommen würden, weil ja, Strafstöße, insgesamt würde es, glaube ich, weniger geben, wenn auch vielleicht die ein oder andere knifflige Situation, wo man nicht direkt sehen konnte, ja, war das jetzt eine oder nicht, da wird man sich vielleicht wieder mehr aufregen, aber erstmal wird es weniger geben, weil diese Strafstöße, die eigentlich aus einer normalen Bewegung passieren und irgendwie zwei Leute zusammenrasseln, ohne dass auch nur irgendeiner unkt und schreit und sagt, er hätte dafür gerne einen Strafstoß, diese gegebenen Strafstöße, die wird es nicht mehr geben. Und auch so rote Karten, die in sehr schnellen und sehr hektischen Situationen passieren. Und da muss ich sagen, da wäre ich gar nicht so ein Fan von, weil die roten Karten, die so im sehr schnellen Zweikampf passieren, wo jetzt auch Kusunu, wo da jemand einfach so komplett auf den Fuß latscht. Diese Fouls werden nicht immer gesehen, weil es einfach nicht geht, weil es zu schnell ist. Wenn so zwei Spieler aufeinander prasseln, das wird, glaube ich, eine Konsequenz sein, dass es da weniger rote Karten gibt, weil man eher sagen würde, ja, war ein harter Zweikampf, aber passt schon. Das finde ich nicht so gut, aber insgesamt vor allem das Argument, dass man einfach sofort jubeln kann, sobald man sieht, dass der Linienrichter die Fahne nicht gehoben hat, dass man eskalieren kann, darauf würde ich mich persönlich sehr freuen.
Ja, glaubst du, dass die Fans dann auch umlernen müssten, dass die wieder dieses initial losjubeln und nicht irgendwo eine Minute abwarten, dass die das sofort wieder drin hätten?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Also bei mir ist es, wenn ich jubel im Stadion, ich jubel, guck aber sofort auf den Schiedsrichter. Mhm. Oder also dann, ja, auf den Linienrichter achte ich dann auch, gerade wenn es irgendwie eine Standardsituation war, wo es oftmals, also bei Freistößen, wo es oftmals zur Abseitsentscheidung kommt, oder irgendwie so ganz knappen Steckpass-Situationen, wo der Stürmer auf gleicher Höhe startet, da gucke ich als allererstes zum Linienrichter, mittlerweile aber vor allem dann irgendwie auf den Schiedsrichter, weil der Linienrichter in der Fall, ja, der kann die Fahne heben, ist aber eigentlich auch egal, weil es dann eh gecheckt wird. Und ich glaube, das müsste ich auch umlernen, dass ich dann wirklich sage, okay, ich mache einen Blick auf den Linienrichter und auf den Schiedsrichter. Wenn da niemand die Hand hebt, sondern einfach zum Punkt zeigt, dann kann ich jetzt einfach jubeln. Das müsste ich wahrscheinlich in den ersten Spielen, die der HSV alle mit 8-0 gewinnt, müsste ich natürlich wieder einige Male umlernen, aber das geht dann schnell.
Mhm. Wobei ja teilweise auch die Entscheidungen, dass jemand eingreift, wesentlich nach dem Jubeln und dem eigentlichen Ereignis stattgefunden haben. Also häufig war es ja dann auch so, dass sich alle wieder im Mittelkreis eingefunden haben und dann hat er gedacht, warte, bevor wir jetzt wieder anstoßen, müssen wir jetzt doch nochmal ganz kurz irgendwie irgendwas checken. Aber ja, finde ich trotzdem spannend. Weißt du, ich glaube, Stichwort Jubel, dass es tatsächlich bundesweit, und das geht so ein bisschen mit den 200-300 Dezibel einher, bundesweit eine Saison lang wechselnd in jedem Stadion am Spieltag, mindestens in jedem Stadion am Spieltag Choreografien geben würde, die die Freude der Fußballfans zum Ausdruck bringen, dass der Video Assistant Referee nicht mehr aktiv ist.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es gerade von der Fanszene sehr positiv aufgenommen wird. Da gab es genug Proteste gegen den Videoschiedsrichter und Kundgebung, dass es eben nicht so gerne gesehen ist, was zum Start ja komplett anders war. Also zumindest aus meiner Wahrnehmung, kannst du ja gleich mal sagen, wie deine Wahrnehmung dazu war. Aber ich habe gedacht, als das eingeführt wurde, geil, endlich nicht mehr diese eklatanten Fehlentscheidungen, die, über die man sich richtig doll aufregt. Ich war richtig optimistisch. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Art grundsätzlich, dass ich immer erstmal optimistisch und sehr begeisterungsfähig bin. Das hat sich jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren bei mir krass gekippt. Wie hast du das denn initial wahrgenommen, als das eingeführt wurde?
Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ich war von Anfang an nicht so richtig begeistert und eher skeptisch.
Ja, weil du ein Hater bist.
ich war tatsächlich von vornherein sehr skeptisch.
Ja, okay. Ja, also das wird ja, seit es das gibt, sind die Argumente ja immer die gleichen eigentlich. Also da sind wenig Argumente dazugekommen, die einen jetzt nochmal komplett einen anderen Blick drauf werfen lassen. Außer die Erkenntnis, dass es fairer wird, ja, aber auf Kosten des Spielflusses, und man hat jetzt einfach nur andere Diskussionen, die man führt. Ich glaube, das ist einfach so die Erkenntnis, dass es nicht besser geworden ist, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ja aber gar keine Fehlentscheidung mehr, über die 3 Spieltage diskutiert werden muss. Wenn das ausgeblieben wäre, ich glaube, dann hätten wir gar keine Probleme bei der Akzeptanz. Wenn es wirklich nicht so viel Interpretation wäre, wie es ausgelegt wird, wann er eingreift, hätten die das rechtzeitig in den Griff bekommen. Ich glaube, dann wäre das Ding etabliert, dann wird das gut funktionieren, weil dass es weniger Fehlentscheidungen gibt, das ist ein Fakt, das ist statistisch jetzt ausgewertet, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Aber dieses Gefühl hat man in der Wahrnehmung, oder ich zumindest, überhaupt nicht, weil man trotzdem halt ständig darüber diskutiert, warum hat er da jetzt eingegriffen, warum wurde das zurückgenommen, aber vor einem Spieltag, warum in der Situation nicht, warum hat er da nicht eingegriffen. Das haben die 5 Jahre nicht in den Griff bekommen, und dann kann man auch einfach sagen, das Ding ist gescheitert, und lass uns wieder zur Tradition des normalen Schiedsrichters, der die Entscheidungshoheit hat. Und ja, dann gibt es auch Fehlentscheidungen, aber dann liegt die wenigstens an einem Menschen, der dann vielleicht einfach mal einen schlechten Tag hatte, und nicht an 5 Leuten in einem Kölner Keller, die allesamt reingeschissen haben und das alle nicht richtig gesehen haben.
Was glaubst du, würde denn noch passieren?
Ich glaube auch, dass natürlich die Verantwortung viel mehr wieder bei den einzelnen Schiedsrichtern liegt, und dadurch, dass aber das dann eintreten wird, die Ausbildung einfach besser werden muss. Die muss breiter werden, die muss mehr gefördert werden, dass wir nicht in diese Situation kommen, dass manche Spiele einfach wirklich von der Qualität auf Schiedsrichterseite nicht gut genug sind, sodass man viele Fehlentscheidungen hat. Da muss mehr Geld in die Hand genommen werden, und die Ausbildung muss mehr gefördert werden und die Durchlässigkeit muss höher werden, dass eben auch mehr Leute, weil ja, du startest nun mal als absoluter Amateur, als Schiedsrichter, das ist keine professionelle Ausbildung, dann startest du ein Bundesligaspiel, sondern du fängst halt ganz unten an, und das muss mehr gefördert werden, damit wir da eben eine bessere Qualität hinbekommen. Das ist auf jeden Fall eine Konsequenz noch. Und was natürlich passieren wird, die TV-Übertragungen, die können sich endlich wieder auf eine normale Nachspielzeit einstellen und diese planen, um halt noch mehr dubiose Werbespots von irgendwelchen komischen Wettanbietern zu platzieren. Das ist natürlich auch ein ganz toller Effekt.
Ja, dazu passt sehr gut auch ein Take, den ich habe, weil ich halt der Meinung bin, dass wir dann wieder längere Halbzeitshows hätten, dadurch, dass die Netto-Sendezeit von 15 Minuten irgendwie wieder ein bisschen größer werden würde. Und das hätte zur Folge, meiner Meinung nach, dass Erik Meier richtig freidrehen würde und super viele bunte Kreise auf sein Analyse-TV malen würde. Auch völlig sinnlose, mit Recht, wie ich finde. Aber das wäre auf jeden Fall eine Auswirkung, die man zu spüren bekäme. Und Lothar Matthäus müsste sich höchstwahrscheinlich auch sputen, dann noch schneller vom Sendeplatz oben runter in die Halbzeit zu kommen, um eben sein Gedankengut zu teilen, was auch immer das sein mag. Ich habe aber auch noch ein Ding, von dem ich glaube, dass das so kommen wird, weil ich mir gefragt habe, was passiert denn dann um Gottes Willen mit diesem dusseligen Fernseher, der da immer an der Seitenlinie, Höhe-Mittellinie, aufgebaut ist, wo die Schiedsrichter rausgehen, um zu gucken, was passiert, ne? Ich glaube ja, dass der zweckentfremdet wird und zum teuersten Werbeplatz im ganzen Stadion avanciert und das einhergeht mit einer Regeländerung, die da inhaltlich lautet, der Schiedsrichter geht zweimal pro Spiel irgendwann raus und präsentiert den Werbespot.
Das wäre wild. Hättest du schon, mir würden so viele Werbepartner einfallen,
ja,
die dafür einfach prädestiniert wären, damit es einfach richtig dämlich wäre. Seidebacher Müsli und dann müsste der Schiedsrichter auch genau in dem Akzent den Werbespot vortragen. Das wäre auf jeden Fall
Premium.
Dann hätte ich alles gesehen. Dann hätte ich alles gesehen.
Das wäre so großartig. Und er müsste dann auch aber wie beim Football die Möglichkeit haben, per Knopfdruck auf die Lautsprecheranlage im Stadion zu kommen, also so, dass die Fans alles hören.
Ja, die Fans brauchen auch was davon. Also die vor Ort, das soll natürlich, gehört zum Entertainment dann. Ja, finde ich einen spannenden Gedankengang. Wie realistisch das ist, da möchte ich jetzt kein Urteil zu abgeben. Aber das würde mich auf jeden Fall auch freuen.
Schön.
Wenn sowas, wir brauchen mehr Entertainment. Das hat auch schon bei der DFB-Pokal.
Was machst du? Nationalmannschaft?
War es eine Halbzeitshow?
Ach so, ich dachte, du meinst
jetzt. Nee, bei der Halbzeit. Nee, ich meine Helene Fischer. Das wurde auch schon so toll angenommen. Ich war mir nicht sicher, ob das vorm Spiel war oder die Halbzeitshow. Wo die Leute sie einfach komplett ausgepfiffen haben, weil das halt,
weiß ich nicht.
Mehr Entertainment beim Fußball, das passt einfach nicht. Wir sind nun mal kein US-Sport, man setzt weiter auf die Traditionen. Das ist dann auch an der einen oder anderen Stelle, finde ich das auch absolut richtig, da nicht immer nur Neuerungen zu machen, sondern einfach sich auf das zu verlassen, was man hat. Und Kaiserslautern hat im DFB-Pokal das beeindruckend gezeigt, dass das auch ganz schön gut ist und auch an Entertainment reicht, wenn man da einfach eine richtig geile Choreo hinzimmert.
Ist so. Lutz, tatsächlich war das schon mein letzter Was-wäre-wenn-Take. Hast du noch einen oder war es das auch bei dir?
Ich habe tatsächlich auch keinen mehr, weil ich musste auch gar nicht jetzt, sind ja jetzt gar keine dubiosen Dinge meiner Seite tatsächlich, weil ich finde es mittlerweile so realistisch, dass wir das in ein, zwei Jahren vielleicht einfach nicht mehr haben, dass mich das nicht wundern würde. Deswegen muss ich da gar nicht so tief in mein Gedankenkarussell so stark anschmeißen, dass mir da jetzt irgendwie ganz verrückten Dinge passieren. Mir ist es schon fast zu realistisch, dieses Szenario. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass du heute da so ein bisschen aus deiner Trickkiste die Szenarien rausgezaubert hast.
Schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hiermit die Rubrik und dann glaube ich auch schon die Folge für heute zu. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Ja. Nee, für mich passt das. Knackige Stunde finde ich gut. Wir haben jetzt noch das Champions-League-Finale am Samstag. Wir haben die Relegationsrückspiele. Das heißt, wir wissen bei der Aufnahme der nächsten Folge auch, wie die Konstellationen sind für die nächsten Saisons. Und da würde ich mich schon fast einfach mal dazu hinreißen, nächste Woche zwei Sachen zu machen. Natürlich besprechen wir das Champions-League-Finale und die Relegation kurz. Aber versuchen uns wirklich kurz zu halten. Und dann ballern wir einfach schon mal ein paar wilde Predictions für die neue Saison raus, weil irgendwann wird ja die Zeit kommen, wenn die EM losgeht, dann werden wir uns weniger mit Bundesliga und Co. beschäftigen, dass wir einfach mal so ein paar Rubriken, die können wir uns noch überlegen, wer steigt auf, wer steigt ab, wer ist die Überraschung des Jahres, wer wird Meister, einfach mal schon so richtige Early Predictions für Liga 1 und 2, Liga 3 können wir aussparen, aber für die beiden Ligen einfach schon mal raushauen, was hältst du davon?
Check, machen wir ganz genau so.
Sehr schön, dann sind wir nächste Woche mit der Champions League und mit den feststehenden ersten und zweiten Bundesligen für euch da und dann machen wir das, was wir am besten können, wir reden dummes Zeug und hauen hier viel Meinung raus und schauen mal, was wir dann so glauben, wie die nächste Bundesliga und zweite Bundesliga-Saison ausgeht, das kann man nie früh genug machen, weil dann kann man nächstes Jahr nämlich so einen schönen Rückblick machen, was wir hier für dubiose Takes rausgehauen haben und darauf könnt ihr uns dann festnageln und schauen, haben wir vielleicht einen Glücksgriff gehabt oder haben wir komplett gnadenlos verkackt dabei? Dieses Jahr zum Beispiel hatten, glaube ich, sehr viele nicht auf dem Schirm, dass so ein Verein wie Union irgendwie im Abstiegskampf landet. Irgendwie alle so, ja, die kommen bestimmt wieder nach Europa. Ja, weiß ich nicht. War knapp. Gut, Lukas, bevor ich nicht mehr aufhöre zu reden, Es war mir wieder eine Freude. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß an der niederländischen Nordseeküste, genau.
Danke, danke.
Knall dir ein paar Frikandel rein. Aschibliebt.
Lecker, lecker. Hau rein, Lutz. Mach's gut.
Mach's gut. Bis dann.